Endlich Welten, der Podcast der Klaus-Tschira-Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
Heute Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen trifft Ingenieur und Mobilitätspionier Achim Kampka. Unser Thema, wie wir klimafreundlicher leben.
Wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause?
Vielen ist das, glaube ich, gar nicht bekannt, dass in den Städten je nach Viertel 20-30% des gesamten Pkw-Verkehrs Parksuchverkehr ist.
Wie bitte?
Das ist eine Katastrophe.
Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute über die Klimakrise und uns und wie sich unsere Städte verändern müssen, damit wir auch in Zeiten von Hitzestress und Wetterextremen gut in ihnen leben können. Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich sehr, zwei Gäste aus zwei ganz besonderen Welten begrüßen zu können. Mein erster Gast ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und er ist Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Seine Spezialität, medizinische Inhalte auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln. Seit 2018 engagiert er sich für eine wissenschaftlich fundierte Klimapolitik, unter anderem auch bei den Scientists for Future. Jüngst wurde er als Deutschlands fahrradfreundlichste Persönlichkeit ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Dr. Eckhard von Hirschhausen.
Ja, hallo zusammen.
Mein zweiter Gast ist Pionier in Sachen Elektromobilität. Der Maschinenbauingenieur ist Professor und Leiter des Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility Components an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule RWTH in Aachen. Er forscht an allem, was man für die Produktion von Elektroautos und von autonomem Fahren braucht. Er war einer der Köpfe hinter dem Street Scooter, einem vielbeachteten Startup für Kurzstrecken-Elektrotransporte, das unter anderem für die Deutsche Post fährt. Und der von ihm gegründete Verein Ingenieure retten die Erde will eine Modellstadt für nachhaltige Mobilität und Energieerzeugung bauen. Herzlich willkommen, Professor Achim Kampka.
Vielen Dank. Guten Tag zusammen.
Wir haben uns gerade im Vorgespräch die Frage gestellt, wo bleiben wir, beim Du und beim Sie?
Na, ich wäre tatsächlich für Du. Ich bin, glaube ich, auch der Älteste hier in der Runde. Ich bin Jahrgang 67 und meine Boomer Generation hat ja auch ziemlich viel verbockt. Deswegen möchte ich gerne auch darüber sprechen, weil der Gastgebende, die Klaus-Tschira-Stiftung, auch sich viel mit den Themen Wissenschaftsjournalismus beschäftigt. Und ich tatsächlich glaube, dass eine zu distanzierte Betrachtung viele Menschen nicht erreicht hat in den letzten 30 Jahren. Und wenn wir nach vorne raus Mehrheiten brauchen, wenn wir die Mitte der Gesellschaft brauchen, dann gerne per Du und gerne auch ein bisschen persönlicher.
Sehr gerne.
Kann
ich mitgehen. Jawohl,
machen wir so. Wunderbar, das freut mich auch. Wenn Sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen, ich will aber praktisch die Stadt der Zukunft wissen, die es heute schon gibt und in der Sie gerne wohnen würden. Und ich will wissen, warum.
Also in den Diskussionen erwartet man vom Ingenieur ja immer technokratische Antworten. Die wird man von mir aber so nicht bekommen. Also erstmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch zukünftig in der Stadt, also im Lebensumfeld, wo wir Menschen sind, trotzdem noch Spaß hat. Es also nicht darum geht, dass wir einfach auf alles verzichten und in Sack und Asche rumlaufen, sondern dass wir Wege finden, wie weiterhin man positiv auch durch die Welt gehen kann. Und ich nenne mal zwei Beispiele, wie ich mir das vorstelle. Das eine ist kurze Wege. Wir reden ja immer darüber, dass irgendwie Mobilität teurer werden soll und lassen dann oft die Menschen aber damit stehen und sagen, es wird teurer, aber ich muss ja trotzdem noch morgens irgendwie mein Kind zur Kita bringen, dann zur Arbeit. Wie soll ich das machen, ist dann die Frage. Und da sage ich ja, indem wir verdichten, mal gucken, dass Dinge wieder näher beieinander sind. Und das hat ja verschiedenste Effekte. Ich habe mal gelernt, dass eigentlich so die Kinder die Katalysatoren sind, weil die laufen in den Nachbarsgarten. Und dann läuft man als Erwachsener hinterher und auf einmal freundet man sich an. Ja, so, und wenn wir zu große Entfernungen haben und die Kinder über den ganzen Tag auch gar nicht da sind in meinem Viertel, dann fehlt was Wichtiges. Selbstverständlich gibt es auch andere Wege, um sich kennenzulernen. Aber ich fand das ein eingängiges Bild, also verdichten und auch wieder die Menschen in seiner Umgebung kennenlernen, weil das Verantwortung schärft. Ja, also das ist für mich so ein Kernthema. Und ich nenne das dann eine Innovationsgesellschaft. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt auch nicht einmal einen großen Hub machen und dann war es das wieder für die 100 nächsten Jahre und dann können wir wieder mal so weitermachen, irgendwie rumwursteln, sondern dass wir immer weiter Veränderungen haben und dass wir das in die Mitte einer demokratischen Gesellschaft halt tragen. Das ist so auf den Punkt gebracht eigentlich das, was ich mir vorstelle. Also Innovationsgesellschaft, eng beieinander sein, trotzdem das Positive eben sehen, also auch Leben genießen können nach wie vor, aber das eben nachhaltig im Sinne ressourcenneutral. Das ist auch das Kernthema von dem, was wir da eigentlich vorantreiben.
Und gibt's die Stadt ganz konkret? Da ist vieles schon umgesetzt, wie ich es mir vorstelle, im Zweifel, wie die Stadt, in der ich jetzt gerade wohne, auch sein sollte, oder?
Nein, die gibt es definitiv nicht und wir sind auch noch leider sehr weit davon entfernt. Auf der anderen Seite wäre sie möglich. Also es ist nicht ein, aus meiner Sicht nicht ein Problem, dass wir nicht die Waffen oder die Optionen oder die Technologien hätten, um das auch jetzt zu schaffen. Es ist also keine Zukunftsvision, wo wir erstmal nochmal 30 Jahre forschen müssten, um da anzukommen. Es ist eher ein Umsetzungsproblem. Es mangelt nicht an Ideen, sondern an dem Tun und dem Handeln, an dem Konsequenten. Und es gibt diese Stadt meines Wissens noch nicht, sonst würde ich da direkt hinziehen.
Okay. Eckart, wo würdest du gerne wohnen, wo es jetzt schon so ist, wie du es dir vorstellst?
Ich würde jetzt gerne in Kopenhagen wohnen. Also das ist, Achim, ich bin dir sehr dankbar, dass du sagst, die Vision, die wir brauchen, auch um Menschen zu motivieren, in welche Zukunft wir eigentlich wollen, die wird im Moment viel zu wenig diskutiert. Wir reden ganz viel über Verzicht. Und dann, ich habe für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch gezielt einen positiven Titel gewählt, weil Harald Welzer, der mir da auch für ein Interview zur Verfügung stand, sagte auch, in der Sekunde, wo du einmal zeigen kannst, dass es irgendwo funktioniert und die Menschen da auch mehr Spaß haben, wie du sagst, und auch gerne Dinge miteinander teilen, dann fällt sofort dieses war schon immer so und geht nicht anders Argument weg. Also deswegen lohnt sich für jeden eine Zugfahrt nach Kopenhagen. Warum? Weil dort tatsächlich mehr Menschen auf dem gleichen Raum wohnen, es sich aber überhaupt nicht so anfühlt. Der Kerngedanke ist, Mobilität eben auf Fahrrad, auf kurze Wege basieren zu lassen. Und als Arzt bin ich auch ein großer Fan von diesem sehr einfachen Gedanken der WHO, make the healthy choice the easier choice. Also wie viel Stress haben wir im Moment in den Städten? Ein Freund von mir ist Master Adli, der hat dieses Buch Stress in the City, ist Psychiater, hat darüber geforscht, warum sich Depressionen, warum sich Psychosen, warum sich Aggressivität auch geäußert in Unfällen, in Gewalttaten, auch so in Städten immer bald. Das hat viel damit zu tun, wie wir uns sozusagen, das ist so wie so ein Tierexperiment, wo man einen Käfig baut, ohne auf die Lebensumstände von den Bewohnern dieses Käfigs zu achten. Und das, was im Moment in vielen Städten passiert, ist eben einfach nicht artgerecht für Menschen. Und deswegen fand ich es toll, dass Achim auch diese soziale Komponente mit den Kindern, also wie getrennt häufig Lebenswelten nebeneinander existieren und was es eigentlich mit uns macht, das ist Quatsch. Und nur um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich bin Berliner, ich leihe mir dann immer ein Fahrrad, wenn ich am Bahnhof ankomme. Und die Friedrichstraße ist jetzt in der Corona-Zeit zur autofreien Straße erklärt worden. Du hast automatisch ein ganz anderes Lebensgefühl dort. Da sind jetzt Stühle draußen, da sitzen die Leute zum Café. Du kannst da atmen, weil eben nicht ständig ein Diesel-LKW an dir vorbeifährt, ohne Filter und. Also diese Vision, wir könnten es schöner, glücklicher und gesünder haben, die teile ich total.
Gut, dass wir Achim eingeladen haben, der ja mit seinem Verein Ingenieure retten die Erde eine konkrete Planung macht für eine Modellstadt, die er oder sein Team Humanotop genannt hat. Jetzt macht das natürlich neugierig, was steckt dahinter und wie soll die dann aussehen? Also was plant ihr da?
Es gibt eigentlich zwei Kernfacetten. Also ich möchte vielleicht zur Einleitung einmal nochmal sagen, wieso habe ich den Titel so gewählt, wie ich ihn gewählt habe? Da steht extra nicht nur Ingenieure retten die Erde, weil es in keinster Weise arrogant oder überheblich gemeint ist, sondern das kommt eigentlich aus dem Erleben, aus dem persönlichen Erleben, das ich über die letzten 10 Jahre aus den Diskussionen immer wieder mitgenommen habe, dass eigentlich immer alle auf die anderen zeigen. Ne? Also erstmal sollen die in Brasilien aufhören, den Regenwald abzuholzen, bevor wir uns um unseren Wald kommen. Die Tanker, die Riesentanker, die müssen erstmal sauber werden, bevor ich mich um mein Auto kümmere.
Und die Chinesen.
Und die Politiker sollen doch mal und die großen Konzerne. Und irgendwann kann man dann bei mir anfangen. Das ist mir wirklich richtig auf die Nerven gegangen. Und ich habe gesagt, nee, da musst du bei dir selber anfangen. Und da ich nun mal Ingenieur bin, habe ich gesagt, ich fasse mich an die eigene Nase und mache das als Selbstverpflichtung. Und bin so eigentlich auf diesen Gedankengang gekommen, du müsstest es gut kennen. Ärzte haben ja so eine Verpflichtung, also wenn sie fertig sind mit ihrer Ausbildung, sagen sie, ich will Leben retten.
Ja, und
schreiben sich das mit in ihr Gebetbuch rein. Und da habe ich mich gefragt, warum haben wir als Ingenieure eigentlich nicht sowas?
Gut.
Wir machen, was wir wollen. Ne? Ob das gut ist oder schlecht ist oder ein Katastrophen wird, interessiert uns nicht. Ne? Wir lehnen uns dann auch meistens zurück und sagen, ja, ja, das sind ja die Anwender. Ne? Die haben damit was Schlechtes oder Doofes oder sonst was gemacht. Und der eine Zweck dieses Vereins ist eben, diese Diskussion zu führen und sich wirklich selbst zu hinterfragen in der Ingenieurszunft, was könnten wir eigentlich beitragen und wofür sind wir gut? Ja, also ich habe da eine klare Meinung zu, also in die Richtung der Nachhaltigkeit hin. Maß mich aber auch nicht an, dass ich für alle meine Kollegen und Kolleginnen das entscheiden könnte. Aber die Diskussion sollten wir führen. Also zu fragen, wofür sind wir gut und sollten wir uns nicht verpflichten, in eine bestimmte Richtung zu laufen. Also das ist das eine. Das andere ist das konkrete Tun. Ich habe das ja eben auch schon gesagt, nur Quatschen reicht halt nicht aus. Und das ist diese Vision dieses urbanen Umfelds, ist eigentlich gekommen, angefangen hat das bei mir ja mit dem Thema Mobilität. Und ich habe festgestellt, dass das, was da technologisch machbar ist, das stößt überall ganz schnell an seine Grenzen. Das heißt, wir können fast nichts von den Potenzialen ausnutzen, weil die Städte nun mal so geplant sind, wie sie sind und alle Rahmenbedingungen wie Energie sind. Und so ist eigentlich dann entstanden die Diskussion bis hin zu Sozialwissenschaftlern und Leute, die aus Unternehmen kommen und den Bürgern. Nee, da müssen wir ein Gesamtsystem eigentlich hinkriegen und das überführen in diese Innovationsgesellschaft, von der ich eben schon gesprochen habe. Und dann haben wir nämlich unterschiedliche Felder. Das eine ist das Thema Energie, das nächste ist das Thema Mobilität, aber auch Stadtplanung, aber auch Produktion, ja, Arbeiten in der Stadt. Ja, früher haben wir die ganzen Sachen aus der Stadt raus verbannt, weil sie dreckig waren, Lärm gemacht haben, laut. Das ist ja in vielen Fällen nicht mehr so. Warum ist das Gewerbegebiet dann immer noch draußen vor den Stadttoren? Warum ist das nicht irgendwo integriert? Bei manchen Sachen geht das nicht. Klar, wenn jetzt viele welche sagen, ich brauche Platz, ja, aber bei ganz vielen Arbeitsplätzen ist das nicht mehr so. Das heißt, die Integration von diesen Themen bis hin zur Artenvielfalt. Also wo steht denn geschrieben, dass in Städten eigentlich nur Menschen leben und sonst nichts? Das ist jetzt so, aber warum ist das denn so? Also auch das haben wir einfach hinterfragt. Auch da bitte jetzt keine Sorge, ich möchte jetzt nicht Bären und Wölfe in den Städten einführen. Aber von Insekten über viele andere Tiere, die ja auch zu einem Ökosystem gehören, gibt es schon viel, was man machen kann. Ne? Also wir nennen das produktive Dächer, die ja zum Wasserspeichern da sein können, aber auch zur Begrünung und nicht nur damit wir Spaß haben, sondern damit in Summe auch ein gesunderes Umfeld, hast du eben gesagt, eigentlich entsteht. Und das ist eigentlich so die Facette. Also in der Mitte steht die Innovationsgesellschaft, der Mensch, der eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Wir reden ja immer, und das ist auch gut so, sehr stark über die Bürgerrechte. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ist auch was ich nicht missen möchte. Auf der anderen Seite, Freiheit verpflichtet, ist meine Meinung dazu. Das heißt, wir haben auch jeder da, wo er steht, die Verpflichtung, was draus zu machen. Ja, und in so einer Stadt dann mitzuarbeiten, dass es vorangeht und nicht nur ein Bürgerbegehren dagegen zu gründen, sondern auch eins dafür. Also wofür denn? Und dann selber anpacken und bei sich selber. Also das ist eigentlich so die Idee dieses Humanotops. Über den Namen kann man jetzt wieder wahrscheinlich tagelang streiten. Was war uns wichtig? Uns war wichtig, dass es ein anderer Begriff war und nicht eine smarte Stadt oder so. Weil ich glaube, es ist schon so anders, das, was wir uns da vorstellen, dass es einen neuen Namen braucht, weil es auch ein Paradigmawechsel ist. Weg von der autozentrierten Stadt, weg von der Stadt, die immer 5 Grad wärmer ist als das Umfeld. Also es gibt wirklich Brüche da drin. Auf der anderen Seite möchten wir eben aufzeigen, dass es jetzt eigentlich schon geht. Ja, und Zukunft jetzt stattfinden kann. Und
ihr wollt das auch konkret umsetzen, habe ich gelesen.
Ja, natürlich ist das ein Riesenrad, ne? was wir da drehen. Auch da nochmal wichtig, es geht um Transformation von Städte. Ich will jetzt nicht in Deutschland zig neue Städte bauen. Das wäre, glaube ich, genau das falsche Signal. Sondern es geht darum, die Siedlungsbereiche, die wir haben, zu transformieren. Da arbeiten wir jetzt erstmal in vielen kleinen Projekten dran. Aber ja, die Gesamtvision ist, dass man wirklich einen Stadtteil, eine Stadt hat, wo man das hinkriegt. Zum Beispiel ein großes Studierendenprojekt ist jetzt ein spanisches Dorf, was verlassen ist, was wir aber schön abkapseln können, wo wir schön wissen, was geht rein, was raus, was ressourcenneutral aufgebaut werden soll und dann so eine Art Bootcamp auch für die Studierenden halt sein soll, dass man das lernt. Warum in Spanien und nicht in der Eifel? Weil wir Europäer sind. Das ist mir auch nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Ich glaube, da sollten wir zumindest, wenn nicht sogar weltweit, aber europäisch irgendwie denken, dass wir solche Dinge mit ja auf die Straße jetzt nicht mehr bringen, ne, sondern in die Stadt halt reinbringen und daran arbeiten. Und das ist eigentlich so die Aufgabe. Da haben wir viele Dinge angestoßen. Wir sind dabei, so eine Modellstadt zu diskutieren, wie so eine Art Innovationszone, dass wir es den Menschen auch wirklich zeigen können, wie das denn aussieht. Und das ist, wenn wir Regeln machen, du hast eben gesagt, Rahmenbedingungen. Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass die Menschen das erleben können, dass sie wirklich sehen, es ist tatsächlich gut so. Ja.
Eckart, du hast jetzt die einmalige Chance, ihm gleich die Wunschliste mitzugeben aus Gesundheitsperspektive. Wie soll er die Stadt bauen? Was gehört da rein, was gehört nicht rein?
Ach, da waren so viele spannende Aspekte. Das eine, was ich auch selber für mich gelernt habe, du kannst das nicht sozusagen nebenbei machen. Das ist, du brauchst mehr Profis für so eine große gesellschaftliche Transformation. Du brauchst mehr, das Wort Querdenker ist jetzt verboten.
Ja, das ist verboten. Leider.
Du brauchst mehr Menschen, die überhaupt interdisziplinär denken können. Und deswegen finde ich das klasse, so einen Verein zu gründen, wo du verschiedene Fähigkeiten von Leuten auch bündeln kannst und vor allen Dingen eben zu gucken, wie man aus seiner Blase rauskommt. Weil das erlebe ich im Moment selber extrem. Ich habe auch eine Stiftung gegründet, die nennt sich Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil ich tatsächlich jetzt zum konkreten Beispiel Stadtplanung mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ansprechpartnern auch in der Politik rede, die aber nicht miteinander vernetzt sind, die untereinander nicht reden. Also ein Beispiel. Achim hat es auch gerade gesagt, das Thema Hitze in Städten ist massiv. Das führt dazu, dass du wirklich, wenn wir die Klimakrise nicht bremsen, in ganz vielen Großstädten nicht mehr leben können als Menschen, ohne dass wir massiv kühlen. Also dann brauchst du wieder Klimaanlagen. Wir haben in New York im Moment mehr Klimaanlagen als in ganz Deutschland verbaut. Das hat aber einen extrem hohen Preis. Warum? Weil ich bin mit Harald Lesch befreundet, der sagt immer so salopp, Physik gilt auch für die Leute, die es nicht verstehen. Ein Raum wird nicht kühler, wenn man einen Kühlschrank in die Mitte stellt und die Tür aufmacht, sondern er wird heißer. Warum? Weil Strom dafür gebraucht wird, um Wärme von einem Kompartiment in das andere zu kriegen. Aber du kriegst sie nicht weg, du kriegst sie nicht tot. Sie ist da. Das hat mit Energieerhaltung und Pipapo zu tun. Kurzum, wenn du jetzt anfängst, Städte so zu bauen, dass sie alle massiv gekühlt werden müssen, hast du riesen Stromverbrauch und du hast vor allen Dingen noch eine Hitzeglocke über der Stadt drüber, nämlich da, wo die Klimageräte sozusagen die Hitze hinverfrachten. Und das ist deswegen überhaupt keine Lösung.
Von welchen Temperaturunterschieden zwischen Stadt und Umland reden wir in so heißen Sommertagen? Also
das geht bis zu 10, 12 Grad. Und das ist sehr lokal, deswegen auch dieser Hitzeinsel-Effekt, Heat Islands. Wodurch kommen die zustande, dass wir, ich fand deinen Gedanken auch toll, wer sagt eigentlich, dass nur Menschen sozusagen in Betonkapseln Städte bewohnen sollen? Was ist mit Pflanzen, was ist mit Tieren? Pflanzen haben riesen Kühleffekte, so wie unsere Haut schwitzt, da kommen wir vielleicht noch zu, warum der Mensch sich sozusagen in einem bestimmten physiologischen Fenster gut adaptieren kann, aber darüber hinaus eben nicht. Bäume haben eine riesen Transpirationsfläche, entziehen sozusagen durch Verdunstungskälte der Umgebung Wärme, was wichtig ist. Allerdings geht es den Bäumen gerade in Deutschland und in vielen anderen Orten dieser Welt extrem schlecht. Wir hatten 3 Dürrejahre, die Bäume haben dann auch oft irgendwie an der Straße nicht die Möglichkeit, richtig gut zu wachsen durch die Begrenzung der Erde unten drunter und pipapo. Und wenn wir dann Bäume pflanzen, kurze Anekdote von Claudia Treidel-Hoffmann, Allergiespezialistin im Helmholtz-Zentrum in München, sagt, so eine Stadt wie Berlin pflanzt dann Bäume, was tut sie? Sie nimmt Birken, die mit Abstand allergenste Baumart überhaupt. Das heißt, was ich eingangs sagte, diese ganzen verschiedenen Gewerke existieren alle nebeneinander. Ich habe mit dem Umweltbundesamt gesprochen, weil die Hitzedaten erheben. Ich habe mit dem Gesundheitsministerium gesprochen. Ich habe mit BMZ gesprochen, die sozusagen die globale Perspektive, also Minister Gerd Müller ist sehr für diesen One-Health-Gedanken, eben auch Themen globaler zu verstehen. Aber zum Beispiel Städteplanung, wem gehört die? Die gehört dann plötzlich eher der Kommune oder im Wirtschaftsministerium. Wer macht Rahmenbedingungen dafür, dass Gebäude verdammt nochmal ab sofort alle mit Solar ausgestattet sind? Und dann sagen mir Leute, die damit zu tun haben, wir bräuchten eigentlich 800.000 Menschen in Deutschland, die handwerklich in der Lage sind, diese ganzen Solarpanels auch zu montieren. Das heißt, oft ist es gar nicht sozusagen das Technische und manchmal auch noch nicht mal das Regulatorische. Es sind manchmal auch ganz praktische Dinge, die uns im Moment bremsen, in einer Zeit, wo allen, die sich damit tiefer beschäftigen, klar ist, wir haben nur noch 10 Jahre Zeit, die Geschicke dieser Menschheit für die nächsten 10.000 Jahre überhaupt zu ermöglichen. Also dieser Zeitdruck und gleichzeitig diese Trägheit und diese Nicht-Kommunikation zwischen Institutionen, die macht mich gerade wirklich kirre. Und es ist schwer, auch wenn man als Komiker auf der Bühne bekannt wurde, darüber nicht den Humor zu verlieren.
Hat dich die Beschäftigung mit dem Klimawandel zu einem ernsteren Menschen gemacht?
Ich war immer schon ein ernster Mensch. Und Humor ist für mich auch nicht kein Widerspruch, sondern es ist eher ein Ja zu der Widersprüchlichkeit in uns und um uns herum. Und ein psychologisch, es ist ja so ein kleiner Klugscheißer-Podcast, machen wir uns nichts vor. Es geht um Ambiguitätstoleranz. Es geht darum, auszuhalten, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein könnten. Und das ist Humor. Und deswegen ist ja auch kognitiv für uns ein extrem wichtiges Werkzeug, um als Menschen zu funktionieren, als soziale Wesen, als Kid. Und es ist überhaupt nicht nichts Oberflächliches. Aber das wäre nochmal ein anderer Podcast. Aber was mich tatsächlich ernster werden lässt, ist, dass diese, wenn ich sehe, wie nah dran wir schon an vielen guten Lösungen waren, auch in den 90er Jahren. Ich habe mich für mein Buch auch mit Ernst-Ulrich Weizsäcker unterhalten, mit Leuten, die die Energiewende vorbereitet haben, die das EEG-Gesetz zu einem Exportschlager gemacht haben, die damit dafür gesorgt haben, dass 100 Länder in der Welt das adaptiert haben, diese Idee, dass Solartechnik heute viel günstiger ist als alle anderen Formen von Stromerzeugung. Und trotzdem machen wir es nicht. Trotzdem verbrennen wir immer noch in Deutschland Kohle, was extrem gesundheitsschädlich ist. Trotzdem haben wir immer noch laufende, zum Teil desolate Atommeiler auch im Umland. Wenn die so sicher sind, warum braucht Frankreich die dann immer an die deutsche Grenze und wir auch? Also diese Widersprüche auszuhalten, das macht mich ernster, das macht mich unruhiger, weil ich glaube, dass wir in einer historischen Zeit leben. Ich glaube an diese Social Tipping Point Idee, dass es sozusagen eine Minderheit von 3-5% der Leute braucht, um sozusagen gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Da sind wir irgendwie knapp dran. Und vor allen Dingen macht mir auch dieser Gedanke Druck, was werden wir denn den Kindern, den Enkeln sagen, wenn wir mal 2050 auf gut Deutsch das nicht hingekriegt haben, was uns wichtiger war.
Wenn euch beide heute ein 6-jähriges Kind fragt, schaffen wir es mit der Klimakrise? Was antwortet ihr?
Ja, meine Tochter ist jetzt 7, darf die mich dann auch noch fragen?
Ja, auf jeden Fall.
Fragt die auch. Offen gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Ich glaube, es kommt aber erstmal darauf an, wie man sich selber dazu stellt. Und das ist ja auch die Verantwortung, die man, finde ich, trägt, nicht nur seinen Kindern gegenüber, sondern auch anderen, wie man sich erstmal selbst verhält. Ne? Sonst sind wir wieder dabei, irgendeinen anderen Schuldigen zu finden, den man sagt, der müsste mal. Aber ob wir das schaffen oder nicht, hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Ob wir zum Beispiel akzeptieren, dass wir wie so ein Schwarm auch kleine Schritte halt zulassen, ne? Oder jetzt darauf hoffen, dass es den einen großen Wurf gibt, den es, glaube ich, nicht geben wird. Den brauchen wir irgendwo auch. Ne? Du hattest das gesagt. Ich glaube, wir brauchen aber beides. Also ich spüre in Deutschland auch oft so dieses, nur die großen Sachen zählen und die kleinen sind irgendwie unwichtig. Ne? Also wir sagen zwar alle, wir finden Mittelstand gut und cool und wichtig, aber wenn es darum geht, kann der Probleme lösen, dann rennen wir zu den Konzernen. Und ich glaube, wir sehen aber ja, ne, wo fehlt's jetzt an Handwerkern, die das umsetzen? Ne? Das ist dann der einzelne Handwerker im Dorf, der es entweder kann und Zeit hat oder nicht. Ja, also der Einzelne macht schon einen Unterschied. Vielleicht nicht immer direkt im Großen, aber er ist ein Beispiel. Und wir haben das im Vorgespräch auch eben schon gesagt. Wir brauchen, glaube ich, ganz viele Gesichter und emotionale Geschichten, die aufzeigen, wie es gehen kann. Ne? Und dadurch entsteht ein Schwarm und er reißt, glaube ich, immer wie so ein Strom, wie so ein Fluss, der sich seinen Weg dann bahnt. Und ob wir damit schnell genug sind, keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Wir können ja jetzt nicht noch 3 Jahre darüber diskutieren, ob wir schnell genug sind. Ja. Und dann ist es auf jeden Fall zu spät. Sondern alles das, was jetzt in unserer Macht steht, tun, auch der Sachbearbeiter irgendwo in der Stadt, der den Unterschied machen kann, genehmigt er irgendwas in seinem Verantwortungsbereich oder sagt er, nee, dann kriege ich vielleicht Ärger, mache ich nicht. Auch das ist mein wirklich schon tägliches Erleben, dass es die Einzelentscheidungen auf den verschiedensten Ebenen sind, die darüber entscheiden, ob wir Veränderungen im Positiven herbeiführen oder eben nicht. Und ich glaube, die Nuss müssen wir knacken, dass wir es als Menschheit, als Dorf, als sonst was schaffen, bevor wir wirklich in eine Katastrophe sind. Leider ist das ja oft so in der Menschheitsgeschichte, dass das erst eine Katastrophe braucht, bevor man aufwacht und sagt, jetzt anders. Die können wir uns aber, glaube ich, diesmal nicht erlauben. Also die Antwort ist ein bisschen jetzt länglich geworden auf die Frage, kein klares Ja und kein Nein. Wir müssen es versuchen.
Ja, ich würde das gerne unterstützen, weil ich vor 3 Jahren Mitgründer war von den Scientists for Future. Warum? Weil Fridays for Future, du hast es gerade angesprochen, was sagen wir einem Kind, einem Jugendlichen heute? Die wurden sehr angegriffen und dann hieß es, ja, die haben noch keine Ahnung, die sollen doch bitte das Denken den Profis überlassen. Das ist so ein bisschen wie den Pferden, weil die größten Köpfe haben. Und das Versagen der politischen Eliten die letzten 30 Jahre ist ja eklatant. Und Dinge, die es nur einmal gibt, wie eine intakte Erde, haben eben auch keinen Marktpreis, weil man die gar nicht handeln kann und. Also da gibt's viele gute Gründe, warum wir diesen Weckruf brauchten von den Kindern und Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind, sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und als dann einzelne Politiker das gedisst haben, haben 28.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz unterschrieben und gesagt, das Anliegen der Jugendlichen ist völlig berechtigt. Wir sind gerade wirklich auf einem extrem gefährlichen Kurs. Und in der Bundespressekonferenz, die wir dann gestaltet haben, war ein Schlüsselwort Irreversibilität, also das Nicht-Umkehrbare. Und wenn wir auch heute hier bei Treffen sich Welten über das Machbare sprechen, müssen wir auch überlegen, warum war es denn bisher nicht machbar? Wer hat gebremst? Was sind die individuellen Hindernisse und was sind auch die institutionellen Hindernisse? Wer hat auch ein Interesse daran, dass Dinge so weiterlaufen? Wer verdient damit und. Aber dieses Nicht-Umkehrbare, das ist eben in unseren Köpfen schwer eingänglich. Weil wir sagen, als Kinder irgendwie gelernt haben, wenn du Scheiße gebaut hast, dann sagt man Entschuldigung und dann sagt Mama, ist schon wieder gut irgendwann. Und die Dimension, in dem wir im Anthropozän, in diesem durch die Menschen gestalteten Zeitalter, Erdzeitalter, diese Erde kaputt machen, die entzieht sich erstmal unseren individuellen Sinnen. Wir haben keine Antenne dafür. Und deswegen braucht es Wissenschaft, deswegen braucht es eine Kommunikation, die uns das auf eine andere Art und Weise visualisiert und emotional erfahrbar macht, außer unseren Sinnen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir hier in Heidelberg draußen im Garten in den Himmel schauen, dann haben wir das Gefühl, der ist unendlich. Und dann denken wir unbewusst, worüber regen sich denn diese Ökospinner so auf? Wir können da doch noch eine Menge Dreck hochpusten, das wird sich verdünnen. Ich habe da mit Alexander Gerst gesprochen, der hat gesagt, er als junger Mann dachte er, das Tollste ist, in den Weltraum zu fliegen und neue Dinge zu entdecken. Er hat gesagt, das Tollste, was man dort sehen kann, ist die Erde. Der Blick zurück war eigentlich das große Aha, 1969. Der Blick zurück, der uns gesagt hat, wir haben hier auf diesem Raumschiff Erde eine Atmosphäre, die einzigartig ist. Und aus dem Weltall in der Perspektive betrachtet, ist sie so dünn wie die Haut von einem Apfel. Deswegen habe ich auch hier mit, ich halte ihn mal ins Mikrofon, einen Apfel. Denn wir machen ständig sozusagen Kategorienfehler der Skala, der Größenordnung. Wenn einem klar ist, die Atmosphäre ist ein hauchdünner Schleier, der entscheidet zwischen Leben und Tod, zwischen einer Atmosphäre, in der wir mit Wasser, mit Luft, mit Sauerstoff und erträglichen Temperaturen als Menschen leben können oder einem kalten und sinnlosen Weltall, dann wird uns auch klar, wenn wir das weiter als Müllhalde missbrauchen, dann fallen uns diese Tonnen CO2 auf die Füße. Warum misst man denn Emissionen in Tonnen? Weil das Zeug eben ein Molekulargewicht hat. Aber wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, wir merken nicht, dass Tonnen über uns schweben und uns im wahrsten Sinne die Luft abdrücken. Und deswegen dieses Nicht-Umkehrbare und diese langen Zeitskalen, in denen diese Veränderungen passieren, die machen mir Sorge, dass wir das als Menschen einfach schwer begreifen. Wenn wir heute aufhören würden, sofort sozusagen auf null kämen mit den Emissionen, dann würden trotzdem die nächsten 20 Jahre die CO2-Moleküle und die anderen Treibhausgase da oben uns weiter aufheizen. Das heißt, motivationspsychologisch ist es auch extrem schwierig, weil wir gerne, wenn wir uns zusammengerissen haben oder wenn wir was Besonderes geleistet haben, dann wollen wir ein Bonbon, dann wollen wir, dass uns jemand auf die Schulter haut, dann wollen wir, dass die Leute klatschen. Und das wird erstmal nicht passieren. Das heißt, die riesen Herausforderung ist, erstmal die guten Ideen zu haben und zu sagen, guck mal, so geht's, aber dann wirklich alle mitzunehmen und ihnen klarzumachen, die nächsten 20 Jahre werden extrem disruptiv, die werden sehr unruhig, es kommen sehr, sehr viele unbekannte neue Dinge auf uns zu. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir uns das auch echt nie verzeihen.
Achim, du hattest vorhin gesagt, du möchtest deiner Zunft, den Ingenieurinnen und Ingenieuren, mitgeben, dass das nicht immer höher, schneller, weiter sein muss, sondern dass Nachhaltigkeit auch ein Ziel von der quasi Ingenieurskunst sein kann. Du engagierst dich seit 2018, hast dich anstecken lassen, im besten Sinne des Wortes, von den Fridays for Future. Wie kam's? Also ihr seid ja nicht als Klimaschützer in der Wiege gelegen. Also warum, was hat euch dieses Engagement anpacken lassen?
Ja, es ist schon, also die Bewahrung der Schöpfung ist für mich, was mich tatsächlich schon lange und nicht erst jetzt durch irgendein Ereignis umtreibt, dass ich mich selber drum kümmern kann. Das ist natürlich auch eine Riesenchance, ne? Also wir gucken auch da ja oft auf das Negative. In der Zeit, in der ich jetzt lebe und auch in der Position, die ich habe, auch mit dem Lehrstuhl, dass ich die Möglichkeit habe, mitzugestalten. Das sehe ich jetzt nicht nur als Last oder Bürde oder sage, oh Gott, so Mist, dass ich in dieser Zeit geboren bin und lebe, sondern eben auch als Chance. Ja, das macht mir tatsächlich auch Spaß, da mitzugestalten. Und deshalb dieses Thema Bewahrung der Schöpfung, das war eins, was bei mir immer eigentlich schon da war. Und wo
hast du das her, wenn ich fragen darf?
Das tatsächlich aus dem Glauben heraus, ja. Weil ich das immer mitgenommen habe und mich immer schon gefragt habe, eigentlich müssen wir es viel mehr in den Vordergrund stellen. Ne? Das eine ist sowas wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Das ist ja das eine große Thema für mich, ja, damit man das irgendwo auch erkennt. Also ich bin ein gläubiger Christ. Das war das eine. Das andere ist aber auch, wie gehen wir mit den Ressourcen, den Möglichkeiten um? Und kaputt machen ist ja jetzt irgendwie nicht das Beste. Ja. Und daraus kam das für mich und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, daran mitzugestalten, das ist tatsächlich, hat sich ergeben und ich versuche dann diese Möglichkeiten zu ergreifen. Und ist jetzt natürlich die Frage, sollen dann andere beurteilen, wie gut oder schlecht oder ob ich noch mehr machen könnte, ne? Sich selbst zu beurteilen, finde ich da immer ein bisschen schwierig. Mehr geht eigentlich immer. Aber das war eigentlich so der Werdegang. Und vielleicht nochmal zu der Thematik hin, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich glaube schon, dass es auch für die jetzigen Menschen, so ticken Menschen, nun mal Anreize braucht. Ja, wir haben zum Beispiel ein Thema mal angestoßen, dass es gibt ja das Thema CO2-Kontingente und dass Unternehmen in der Lage sind, ne, sich in Anführungsstrichen ein Stück weit freizukaufen. Das heißt, ich kaufe mir einen CO2-Kontingent und damit wird irgendwas Sinnvolles gemacht. Das könnten wir ja zum Beispiel auch auf uns übertragen. Wenn ich die richtige Kaufentscheidung treffe, also ich gehe in den Supermarkt oder sonst wo hin und da gibt es halt unterschiedliche Produkte. Und wenn ich jetzt das auswähle im Verhältnis, was weniger CO2 zum Beispiel verbraucht hat, bekomme ich Bonuspunkte. Wir Deutschen sind ja so ein Volk der Bonuspunkte-Sammler. Und ich bin mir sicher, und das kann ich ja, wenn ich das als Zertifikat umschreibe, kann ich das tatsächlich ja sogar auch in Cent und Euro wirklich umrechnen. Das ist nicht ganz trivial. Ja, aber ich glaube, dass schon solche Dinge uns Menschen aufzeigen, hey cool, da habe ich was von. Und wir können uns auf der einen Seite jetzt sagen, und das sehe ich auch immer bei mir, wann mache ich was? Ja, wann tue ich was? Und man kann das dann eben einen höheren Sinn geben. Ja, das ist aber, finde ich, auch bei mir persönlich immer schwerer, als wenn ich doch persönlich was davon habe. So, und die Masse der Bevölkerung jetzt zu bekehren, ja, ich glaube, das ist eine riesen Mammutaufgabe, wenn man denen aber Brücken baut und selbst Brücken baut. Ich meine, das ist gar nicht überheblich, ja, in solche Richtungen. Dann haben wir, glaube ich, eine Chance, das zu schaffen. Und das andere ist das Aufzeigen. Und so bin ich eigentlich dahin gekommen. Und du hattest ja auch eben gefragt, wenn ein sechsjähriges Kind und fragt, meine Kinder fragen mich schon. Ich habe vier Kinder. Und die fragen mich eigentlich ständig solche Fragen. Papa, was machst du eigentlich? Und warum funktioniert das denn nicht? Oder warum braucht ihr da so lange für? Da hast du doch schon vor einem Jahr von erzählt. Und immer noch hast du das nicht gemacht. Und von mir erwartest du, dass ich meine Hausaufgaben heute Abend fertig habe. Sei doch mal konsequent. Also ich muss mich damit täglich auseinandersetzen, auch wenn ich nach Hause komme, kann also nicht abschalten. Aber das ist auch gut so. Ne? Und das treibt mich natürlich schon an. Also da habe ich die Motivation und werde zu Hause dann auf den Pfad immer wieder gesetzt, falls ich ihn mal verlassen sollte. Also insofern ist das ein sehr gutes Korrektiv, was ich da habe. Und die zwei Dinge, die ich beschrieben habe, die führen eigentlich bei mir dafür, dass ich mich immer mehr da rein auch verbeiße. Also nicht dogmatisch und nicht im Sinne, ich muss alle anderen davon überzeugen, dass ich Recht habe, sondern ich muss durch Beispiel, also mich immer mehr selber dahin bewegen, dass andere sagen, warum mache ich das nicht eigentlich auch so? Das ist doch gut. Da kann man was machen. Und trotzdem sieht der nicht so aus, als wenn er total verbissen wäre und nur leiden würde die ganze Zeit. Und das tue ich nicht. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich bin dankbar für die Zeit, in der wir jetzt auch leben. Ne? Denn wir haben ja auch viele Aspekte, die toll sind. Dass wir in Freiheit leben. Ne? Dass ich jetzt hier nach Heidelberg kommen kann. Dass ich die Frau heiraten durfte, die ich heiraten wollte. Ja, das ist für uns alles irgendwie selbstverständlich und sagen, ja, ist doch klar. Und sie wollte mich auch oder auch, hat es auch freiwillig gemacht. Ja, aber das ist auch ein ganz kleines Zeitfenster in der Menschheitsgeschichte, ja, wo war, oder dass ich jetzt 45 Jahre keinmal Krieg erlebt habe.
Ja.
Da sagen wir alle, ja, nee, klar, nee, ist nicht klar und es ist nicht selbstverständlich. Und diese Chance, die mir damit auch gegeben ist, die muss ich auch jetzt zurückgeben.
Eckart, was hat dich gepackt oder wie kam es bei dir dazu?
Ich finde das großartig hier, diesen Podcast. Wir kannten uns vorher nicht und entdecken wirklich sozusagen verschiedene Welten ineinander. Und du trägst ja auch mehrere Welten in dir. Du bist der Ingenieur, du bist der Wissenschaftsmensch, du bist der Utopist mit
Humanutop.
Humanutop. Und du sagst gleichzeitig, dass du auch einen religiösen Kern hast. Und das ist, das trauen sich ja ganz wenige Menschen überhaupt in die Waagschale zu werfen. Und ich bin auch Christ und arbeite zum Beispiel auch viel mit Kirchen. Ich war auf dem Ökumenischen Kirchentag. Ich glaube nämlich, dass dadurch, weil wir so wenig Zeit haben, es extrem wichtig ist, nicht mehr neue Organisationen nur zu gründen, sondern vor allen Dingen mit denen, die existieren und die Netzwerke haben, zusammenzuarbeiten. Und dafür braucht es kleine Organisationen, die sozusagen als agile Mittler sind. Das ist so ein bisschen die Strategie von gesunde Erde, gesunde Menschen und auch von anderen, die sich primär sozusagen dieser Netzwerkarbeit auch im Hintergrund verschreiben. Und die ist extrem wichtig, auch wenn die in keinem Organigramm vorkommt, auch wenn die erstmal keinen gibt, der dafür Geld gibt. Aber diese Gedanke, den ich gerne verfolgen will, ist, die Klimakrise ist auch eine spirituelle Krise. Die großen Themen der Weltreligion, und das sind auch die nichtchristlichen Religionen, die das immer wieder in verschiedenen Varianten sagen, wir haben ein Geschenk erhalten. Wir haben diese Erde bekommen und die war, als wir geboren wurden, in einem besseren Zustand als heute. Andere Sachen sind total viel besser geworden. Ich glaube, dass wir leben länger, wir leben gesünder. Ich habe auch keinen Krieg erlebt. Meine Eltern, meine Großeltern sind geflüchtet. Also wenn ich vergleiche, wie gut es mir ging in meiner Generation und wie viel Ressourcen wir verballert haben, ich habe mehr CO2 schon mit Anfang 50 verballert als mein Vater mit 85. Ja. Also was ist da auch aus dem Ruder gelaufen, ohne dass es uns wirklich glücklich gemacht hat? Und deswegen ist diese Frage, versuchen wir auch durch den Hyperkonsum eine innere Leere zu stopfen, weil wir nicht mehr wissen, was wichtig ist, weil wir nicht mehr wissen, was glücklich macht, weil wir nicht wissen, was Menschen eigentlich brauchen. Und diese Corona-Krise war auf eine Art und Weise eine Zwangspause und auch eine Chance zur Reflexion. Was hat mir denn wirklich gefehlt? War es das schnelle Autofahren? War es der Kurztrip nach New York zum Shoppen? Oder war es menschliche Nähe? Waren es positive Gemeinschaftserlebnisse? Waren es Konzerte und in meinem Fall eben auch Bühnenauftritte, Kabarett, mit Leuten gemeinsam lachen? Waren es Gottesdienste? War es miteinander singen, was mir zum Beispiel auch total wichtig ist? Das durfte man auch alles nicht. Also das sind ja alles Dinge, die erstmal nicht an Ressourcen verballern, gekoppelt sind. Und das finde ich eigentlich das Spannende auch an unserem Gespräch, zu sagen, wie könnten wir eine Vision entwickeln von einer Stadtplanung, von einem Leben, wo nicht sagen diese wirklich uns allen eingebimste Logik des Wachstums. Du bist besser, wenn du mehr Zeug hast. Du bist besser, wenn du mehr Geld verdienst. Du bist besser, wenn du das fettere Auto hast. Eine Rolle spielt, sondern lass uns froh sein, dass es uns gibt. Lass uns so leben, dass wir uns in den Spiegel gucken können. Lass uns so leben, dass auch Menschen im globalen Süden von diesem Wohlstand irgendwas haben. Wir haben jetzt medizinisch betrachtet 2 Milliarden Leute, die übergewichtig sind. Wir haben 1 Milliarde, die hungern. Das ist doch nicht besonders intelligent. Und zu deiner Eingangsfrage, was war für mich der Aha-Moment? Das war ein Gespräch mit Jane Goodall. Das ist ein Gespräch mit der weltberühmtesten Schimpansenforscherin, die über 85 ist und immer noch jeden Tag Vorträge hält und wirklich versucht, sozusagen ihr Wissen und ihr Engagement in die nächste Generation zu bringen. Und normalerweise als Wissenschaftsjournalist stelle ich ja die Fragen und die anderen Antworten. Und sie drehte mitten im Gespräch die Rollen um und schaute mich an und sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und die Frage hat mich so berührt und ich dachte, ich habe wirklich geschwiegen, ich habe fast geheult. Ich dachte, was sagst du denn jetzt? Ich habe in meinem Hinterkopf gekramt nach schlauen Antworten, woran liegt das, was weiß ich aus den verschiedenen Forschungsrichtungen, mit denen ich beschäftigt habe. Aber ich habe einfach mal die Klappe gehalten, weil es einfach die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert ist. Es könnte wirklich unser letztes Jahrhundert sein als Menschen oder zumindest das letzte, wo wir es okay haben. Und damit wir diese emotionale und spirituelle oder wie auch immer man das für sich fassen kann, Dimension mitdenken, braucht es auch eine Offenheit, auch unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen darüber zu sprechen, was das mit ihnen selber macht, was sie antreibt.
Wir drei, die wir hier sitzen, ich vermute, wenn ich euer Leben so angucke, aber auch natürlich genauso meins, wir haben einen riesen CO2-Rucksack, den wir bisher schon angehäuft haben. Weil wir gerade bei der spirituellen Ebene waren, müssen wir uns auch schuldig fühlen?
Schuld ist ein doofes Konzept, weil meistens führt schlechtes Gewissen nicht dazu, dass man sein Verhalten ändert, sondern man wendet mehr Energie auf, es zu verheimlichen. Und ich habe in meinem Buch auch einen sehr schönen Mengenvergleich gemacht über die aufgeklärten Verschmutzer, dass die Leute, die am meisten über Umweltthemen reden, meistens die sind, die der Umwelt am meisten Ressourcen abverlangen. Warum? Weil sie meistens gebildet sind, weil sie mehr Geld haben, weil sie die weiteren Reisen machen, weil sie die größeren Autos haben, sie haben mehr Wohnfläche, die sie beheizen. Und gleichzeitig schauen wir dann herab auf Menschen, die irgendwie in einem Hochhaus wohnen und Billigfleisch kaufen, weil die ja so offensichtlich überhaupt kein Umweltbewusstsein haben, die unterm Strich aber einen viel kleineren CO2-Abdruck haben. Und das ist die Absurdität, in der wir uns bewegen. Und gleichzeitig habe ich auch von den Fridays gelernt, globaler zu denken. Climate Justice, Klimagerechtigkeit heißt, die Menschen, die die Klimakrise maßgeblich verursacht haben, sind nicht die, die im Moment am härtesten leiden. Und das ist nur ein Aspekt, der oft auch zu kurz kommt. Was ist eigentlich die Verantwortung? Also ich würde eher statt Schuld sagen Verantwortung. Wenn wir als Industrienation und mit eines der reichsten Länder der Erde das nicht gewuppt kriegen, wer soll es denn dann machen? Wenn wir nicht zeigen, dass es geht, würden sich ganz, ganz viele andere Länder gar nicht erst aufmachen. Und noch ein letzter Gedanke, wie kriegt man sozusagen diese Schwarmintelligenz hin? Ring, du hast gesagt, so ein Rabattheft. Wir lieben Bonuspunkte, ob es beim Zahnarzt ist oder mein Lieblingswitz ist, weil es ja ein sehr ernstes Gespräch ist, kommt ein Dalmatiner an die Supermarktkasse und die Kassiererin facht, sammeln sie Punkte. Das mal kurz zur Aufweiterung. Nächstes Mal, wenn irgendein Hörer von Treffen sich selten gefragt wird, sammeln sie Punkte. Ihr werdet an einen Dalmatiner denken. Sorry, musste mal raus. Dieses Punktesystem mit Lebensmitteln und ihrem CO2-Abdruck einzuführen, finde ich super. Ich glaube auch, das sagt Ottmar Edenhofer vom PIK auch immer rauf und runter, man kann auch CO2-Bepreisung sozial gerecht machen, dass dann Menschen auch am Ende des Jahres einen Scheck kriegen und bitte nicht irgendwie mit Krankenkassenbeiträgen verrechnen, das ist alles viel, viel zu lustfeindlich und viel zu unemotional. Du willst einen Scheck kriegen, du willst am Ende des Jahres sagen, oh guck mal, jetzt zu Weihnachten kann ich noch was extra ausgeben, weil ich CO2 gespart habe. Aber der Schritt dahin, für den ich mich auch sehr einsetze, ist, ganz konkret auch zeigen, was ist denn der CO2-Abdruck von Lebensmitteln? Was hat mich diese Flugmango, auch wenn sie da Bio draufsteht, eigentlich an Ökolast gekostet, was ist mit Rindfleisch? Und auch ein kleines Bonmot aus meinem Buch und am Mühlenprogramm. Ich rechne immer durch, was sozusagen diese Fleischüberproduktion weltweit auch mit uns macht. Und sage, hört auf mit moralisch, mit Schuld und so, sondern machen es praktisch. Wie wäre es denn, wenn wir für jedes Kilo Fleisch an der Supermarktkasse einen 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommen? Und dann sagt die Kassiererin, das haben sie mit verursacht. Wussten sie nicht? Doch, jetzt wissen sie es. Die Böden können wirklich nichts mehr aufnehmen davon. Wir haben sie überdüngt, das ganze Scheiß landet im Wasser, macht die ganze biologische Vielfalt kaputt und. Wir können diese Schäden nicht weiter kompensieren. Also schauen Sie mal zu Hause im Keller oder vielleicht im Schlafzimmer, wo Sie diesen Eimer lassen können. Sie müssen das selber entsorgen. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. In der Sekunde, wo man so einen Rahmen setzen würde, würden sofort ganz viele Menschen aufhören, so viel Billigfleisch zu kaufen. Ja? Und da denke ich eben auch, früher habe ich mal gelästert über Veganer. Hier in Heidelberg, wo ich studiert habe vor 30 Jahren, gab schon die erste Vegetarierstudie, dass sie viel weniger Krebs haben. Das heißt also, wenn wir Verzicht immer wieder als Dogma haben, möchte ich sagen, ich verzichte gerne auf Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Brauche ich nicht. Und der Weg dahin ist eine pflanzenbasierte Ernährung.
Mhm. Gerade das mit der Gülle möchte ich einmal, da habe ich nämlich auch eine Anekdote zu, an einem Projekt, an dem wir arbeiten. Und das heißt immer, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube auch, also ich bin voll dabei. Auf der einen Seite muss jeder für sich selbst gucken, wie kann ich auch mein Leben ändern, also weniger bis kein Fleisch mehr, also solche Themen. Auf der anderen Seite auch durchaus Wirtschaftskreisläufe nutzen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Soldatenfliege und die Larve der Soldatenfliege, die frisst Gülle. Und aus dieser Larve kann man Schmierstoffe machen für bestimmte Anwendungen, die sonst erdölbasiert sind. Das heißt, wir haben jetzt so ein Projekt bei uns, wir züchten also diese Soldatenfliege, die aus Scheiße Geld machen, ne? Also die frisst Gülle.
Die Soldatenfliege.
Die frisst Gülle, also ist ganz harmloses Tier, es hat nichts mit Krieg oder so zu tun. Ich habe immer noch nicht genau rausgefunden, warum sie so heißt. Aber die frisst Gülle und ich kann aus der einen Schmierstoff machen, den ich wirklich industriell auch nutzen kann. Das heißt nicht, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, produziert so viel Gülle, wie ihr wollt. Deshalb habe ich gesagt, man muss an beiden Schrauben drehen. Aber selbst wenn wir jetzt das reduzieren, haben wir ja immer noch Gülle. Ja, und mit der muss ich ja trotzdem was machen. Das heißt, ich glaube, das ist mir total wichtig.
Tolles Beispiel.
Dass man wirklich von diesen zwei Seiten kommt. Ne? Oder was ich selber, als ich Street Scooter gemacht habe, erlebt habe, was, glaube ich, von dem System her falsch angegangen war, und das ist zum Beispiel in Amerika anders gemacht worden, dass bei uns diejenigen bestraft werden, die Automobiler, die über den Grenzwerten sind. Es werden aber nicht die belohnt, die unter den Grenzwerten sind. So, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, das System, und das ist gar nicht so komplex, dass die unter den Grenzwerten, also CO2 pro Kilometer sind, quasi das Geld von denen es weggenommen wird, also die über den Grenzwerten wird. Was meint er, wie die Investoren geflogen wären auf solche Projekte?
Ja,
das heißt, es wäre Geld, jetzt, ne, können wir sagen, wir wollen jetzt nicht mehr wachsen, aber dieser Geldfluss wäre auf einmal darauf ausgerichtet und es würde quasi von alleine investiert in Dinge, die in die richtige Richtung halten.
Ja.
Und ich glaube, solche Mechanismen, neben dem, dass es natürlich regulatorische Themen braucht, sollten wir auch ein Augenmerk haben, nochmal, wie ticken Menschen und wie können wir Kreativität und Intelligenz nach wie vor auch in solchen Themen einfach nutzen und jetzt nicht sagen, nee, Gülle ist in Summe böse. Also solche Diskussionen führe ich ja auch. Und deshalb ist das Projekt schlecht, was du machst, Achim, weil wir wollen gar keine Gülle mehr.
Ja.
Dann sage ich, ja, ist ja schön, aber die nächsten 10, 15 Jahre werden wir Gülle haben.
Ja.
Also kümmere ich mich auch darum, was ich mit der mache und kipp sie nicht mehr auf die Felder und mit Nitrat und sonst was.
Ja.
Und ein nächstes Projekt, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel Böden. Ne, wird noch relativ wenig drüber geredet, aber die Böden total in Deutschland, richtig, ja. In 40, 50 Jahren ernten wir da nichts mehr drauf. Und das liegt noch nicht mal an Wasser oder so, sondern weil die tot sind. Weil wir mit schwerem Gerät da ständig drüber donnern, Gift drauf kippen und die ganzen Mikroorganismen sind alle kaputt.
Das heißt, und Milliarden von unseren Steuergeldern gehen weiter genau in diese falsche Richtung. Ich feiere dich so, weil nicht nur für die Soldatenfliege, sondern vor allen Dingen für die Idee, wir müssen, wenn wir aufhören würden, das Falsche zu finanzieren, dann wären wir auch schon mal einen Schritt weiter.
Ja, deshalb in die richtigen Kanäle. Trotzdem aber dann da freie Marktwirtschaft und die Leute weiterarbeiten lassen, weil die Intelligenz und die Kreativität liegt dann schon doch wieder bei den Menschen und nicht beim Staat. Dass der Staat sagt, da lang gehst du und dann laufen alle da lang. Ich glaube nicht, dass das sauber funktioniert, sondern man muss schon die Kreativität der Menschen weiter anheizt, aber in die richtige Richtung. So, und ich glaube, das ist der, das kurz noch zu Ende mit den Böden, bauen wir also einen sehr großen Komposter, also der eher für Landwirte und nicht für den Privaten ist, wo man durch Humus in einer bestimmten Art und Weise, also ohne irgendwelche künstlichen Stoffe, wieder im großen Stil Leben in die Böden halt reinbringt und dann extrem hohe Erträge auch hinbekommt über solche Sachen. Und ich denke, dass solche Projekte sehr, sehr wichtig sind. Und da unterstützen wir auch den Hinweis von dir, fand ich eben gut, dass jetzt es nicht darauf ankommt, dass jetzt jeder seinen Verein gründet und jeder für sich irgendwie meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern andere unterstützen. Also das zum Beispiel sind zwei Themen, die sind andere auf mich zu und die haben gesagt, ich brauche Hilfe. Alleine kriege ich das nicht hin. Und ich stelle mich da auch nicht in die erste Reihe, sondern sind wir hingegangen und sagen, wie helfen wir denen? Wir haben den Platz zur Verfügung gestellt und so weiter. Das heißt, dieses, wenn andere schon was machen, da mitzuhelfen und sich auch als ja, Diener da anzubieten und solche Themen mit voranzutreiben, ich glaube, das ist extrem wichtig. Dann wird die Schuld auch geringer oder die Verantwortung größer. Und das ist das, was ich von dir auch da aufnehmen will, jetzt auf den Menschen, die älter sind als ich oder auf mir selbst, einfach nur rumzuhacken, was wir alles für einen Mist gebaut haben. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Das ist wieder genau dieses Polarisieren, sondern wir müssen ja auch mitgenommen werden, ne, dass wir in die richtige Richtung laufen. Das ist ja auch nicht so, als wenn die nichts gemacht haben. Also ich weiß, meine Eltern haben noch wirklich auch miterlebt, was Hungern bedeutet. Ja, die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis auch, sich gefreut haben, dass sie jetzt genug zu essen haben, wo wir sagen, ist ja irgendwie klar und jetzt können wir über was wir essen reden. Die waren froh, dass sie genug haben, also haben das gerade noch mitgekriegt. Und für die war zum Beispiel das Wichtigste, dass sie sich engagiert haben, dass auf der Welt keiner mehr hungert. Das ist natürlich noch nicht erreicht, dieses Ziel, aber haben alle ihre Energie in solche Themen reingesteckt. Und denen jetzt zu sagen, jetzt habt ihr aber zu viel CO2 verbraucht und ihr seid böse und habt versagt, finde ich nicht fair. Ne? Also trotzdem muss man da jetzt seine Beine in die Hand nehmen, ne? Ist keine Gegenrede dagegen. Aber es hilft, glaube ich, jetzt nichts, irgendeiner Generation den Schuldsack umzuhängen und zu sagen, ihr hättet. Sondern,
nein,
ne? So habe ich das auch nicht von dir verstanden. Ich sage das nur, weil diese Diskussion, die kriege ich halt auch oft mit. Trotzdem müssen die sich natürlich auch bewegen, genauso wie ich mich bewegen muss.
Aber
das ist auch klar.
Das Beispiel, mein Vater hat auch gehungert, hat seine Hefte noch ausradiert in der Schule, um die nochmal ein Jahr zu benutzen und so weiter. Und deswegen glaube ich eben, was total wichtig ist, ich habe mit Professor Tobias Esch ein Buch geschrieben, Die bessere Hälfte, über die Entwicklungschancen, die wir in der zweiten Lebenshälfte haben. Da bist du noch nicht ganz, aber ich bin da schon drin. Und du machst tatsächlich, es gibt so einen magischen Punkt, bei mir war es der 50. Geburtstag, wo dir klar wird, jetzt ist nicht mehr der Fokus, was erreiche ich noch, sondern was gebe ich weiter, wo kann ich mit dem Wissen, was ich bisher, ich war immer so wie so in so einem Hamsterrad, dachte, das muss ich noch, das muss ich noch. Und inzwischen ist mein Fokus viel mehr, wo kann ich Dinge unterstützen, die sozusagen in die richtige Richtung gehen, wie du sagst, und wo kann ich auch einfach nur dadurch, dass ich Leute kenne und die miteinander ins Gespräch bringe, viel, viel bewirken. Und dieser Gedanke, dass wir sagen auch aus diesem Entweder-Oder, aus dieser Konfrontation raus müssen, da habe ich ein ganz einfaches Bild für, weil eben deine und meine Eltern noch was ganz anderes erlebt haben, ist das eine Generation, die zum Beispiel ganz wenig Essen wegschmeißt. Das war denen wirklich zuwider, weil sie eben noch ein anderes Bild hatten, innerlich, von Hunger. Ich träume von einer Kochshow, wo eine 80-Jährige einer 20-Jährigen erklärt, wie man leckere Sachen aus Essensresten macht. Ich träume von einer Kochshow, wo ein Tim Melzer ein Menü zaubert und serviert und am Ende wird erst klar, alles, was es gab, wurde containert. Alles war Zeug, was weggeschmissen wurde, was aber immer noch gut war und keiner von den Gästen hat es gemerkt. Ja? Also wir brauchen sozusagen einen Band zwischen den Generationen, weil erstens die Älteren nicht alles falsch gemacht haben, da bin ich auch bei dir. Der Erfolg von Fridays beruht natürlich auch darauf, dass das ist ja nicht weltweit annähernd so stark gewesen wie in Deutschland. Warum? Weil es hier einen BUND, einen NABU, Greenpeace, weil es die Kirchen gab mit der Klimakollekte, mit Grüner Hahn, mit Ideen von Bewahrung der Schöpfung in jedem Konfirmandenunterricht. Da war ein Boden bereitet. Und gerade diese Diskussion in konservative Kreise auch zu bringen, ist ein Gamechanger, zum Beispiel auch über Waldbesitzer, über Agrar, über Leute, die sehen, dass etwas, was über Jahrhunderte, über viele Generationen funktioniert hat, du hast den Mittelstand, die Familienunternehmen angesprochen, das sind für mich wirklich die Leute, die bisher dieses Thema immer noch so ein bisschen, ja, nicht so richtig einordnen konnten, weil sie dachten, das ist so ein bisschen Mode und das ist ein bisschen Spinnerthema und ich habe doch mit denen sozusagen im Lebensstil nichts zu tun, mit den Ökos, ich trage doch Budapester und keine Birkenstock, ja, ich übertreibe jetzt im Klischee. Aber wenn du es schaffst, zum Beispiel ein großartiger Vordenker ist der Prinz Löwenstein, der Biobauer. Der hat mich mal eingeladen, auf da einen Keynote zu halten und da habe ich auch gesagt, Leute, hört auf, dieses Bio- und Öko-Essen sozusagen immer sozusagen in so eine Elitenverpackung zu tun. Es muss Common Sense sein. Dänemark wieder mal Vorreiter, 80% einfach staatlich verordnet, ist Bio in den Schulen, in den Mensen, in den Kitas. Ich frage mich, warum gibt es in Krankenhäusern bis heute so einen Fraß, der Menschen krank machen würde, wenn man das auf Dauer essen würde? Die Angestellten machen das oft. Warum können nicht gerade Institutionen, allein dadurch, dass sie sagen, ihren Hebel nutzen, auch Nachfragesituationen zu verändern, ganz, ganz schnell solche Situationen umdrehen? Bis hin eben zu Finanzströmen. Als du gerade von den Böden geredet hast, ich interessiere mich auch dafür, wie kriegt man Big Money da in diese Felder. Gibt es ein Projekt, was ich großartig finde? Ich esse sehr gerne Schokolade. Bei der Produktion gibt es eine ganze Reihe ökologischer Pitfalls. Wenn du aber die Kakaoschalen nimmst und die sozusagen ein bisschen erhitzt, entsteht Biokohle. Die werden normalerweise weggeworfen. Wenn du die Biokohle in kleinen Mengen in das Futter von Wiederkäuern tust, haben die, so wie wir früher bei Durchfall irgendwie von Muttern Kohletabletten kriegten, haben die einen Einfluss auf die Darmflora. Das heißt, die pupsen und rülpsen weniger Methan aus, signifikant weniger, dann scheißen die das raus und die Gülle, bevor sie deine Schwebfliege kriegt, enthält eben auch diese Biokohle, die verbessert die Bodenqualität, verbessert die Wasserretention, verbessert Mikrobiologie und. Das heißt also, es gibt tolle Projekte und die suchen im Moment nach Investoren, die sagen, okay, das bauen wir jetzt mal richtig big auf und holen das aus diesem Versuchsstadium raus. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht gut drin, solche Ideen, die es überall zu finden gibt, dann zu skalieren und dann eben zu sagen, das ist eine Investmentchance und die Rendite kommt sozusagen irgendwann, auch wenn sie nicht innerhalb von einem Quartal kommt, aber lass uns doch bitte mal ein bisschen größeren Horizont machen und wirklich auch Geldströme, auch von Stiftungen. Wir reden hier im Rahmen von einer Stiftung. Bis heute ist das nicht festes Reglement, dass Stiftungen bitte ihr Geld nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Da sind Milliarden Euro immer noch unterwegs. Ich bin in der Ärzteschaft, da gibt es immer noch diese ärztlichen Versorgungswerke, die hocken auf Milliarden und langsam kommt ein Bewusstsein dafür. Mhm. Alleine das umzuschichten hat einen riesen Hebel. Und ich war neulich bei dir in der Nähe in Aachen, in Garzweiler, vor diesem Krater, wo ich auch dachte, Mensch, wie kriegt man ganz schnell allen Kohleproduzenten das Geld entzogen? Das sind wirklich Hebel, wo ich nicht mit individuellem Konsum hinkomme, aber zum Beispiel mit einem Gespräch wie heute.
Nachhaltige Mobilität ist einer der richtig großen Hebel und da, Achim, ist auch dein Feld, wo du als Hochschulprofessor gesagt hast, ich untersuche Elektroautos, aber plötzlich kam dann auch die Idee, ja, ich baue eins. Und das ist ja sozusagen nicht Gott gegeben, dass man dann auch sagt, ich muss sofort selber loslegen. Wie kam das mit dem Street Scooter? Das hat mich tatsächlich umgetrieben. Warum wolltet ihr selbst als eigentlich aus der Hochschule kommend ein Elektroauto bauen?
Ja, es ging genau darum, was ist machbar und was nicht, ne? Also die Kernfrage, bevor wir bei dem Fahrzeug waren, war tatsächlich, wie kann ich Innovation deutlich schneller machen und Realität werden lassen? Und wir hatten behauptet, das müsste eigentlich doch gehen mit einem Zehntel der Investitionen und in der Hälfte der Zeit. Und da hatten wir uns ausgelacht und gesagt, Quatsch, wenn das ginge, hätte das ja schon längst ein anderer gemacht. Und dann haben wir uns ein sogenanntes Fallbeispiel gesucht, wie man das an Hochschulen dann so macht, um zu beweisen, dass man in diese Richtung arbeiten kann. Und über Fußball reden ja auch alle mit, ne, und über Autos auch. Das haben wir mal gesagt, dann nehmen wir Autos. Aber jetzt einen Verbrenner zu machen, war technologisch auch nicht opportun und nachhaltig aus unserer Sicht eben auch nicht. Und deshalb sind wir beim Elektrofahrzeug gelandet. Ja, so ist eigentlich die Geschichte entstanden. Also den Nachweis, dass was man an Idee hat, wirklich funktioniert. So zur Elektromobilität. Und die haben wir dann ja immer in der Breite, ne? Also vom Zweirad bis zum 40-Tonner bearbeiten wir das schlussendlich mittlerweile, um eben Gesamtsysteme zu schaffen und damit auch eine Veränderung herbeizuführen. Also das Gefäß jeweils so groß zu machen, wie ich es auch wirklich brauche, aber auch nicht größer und nicht kleiner. Das ist eigentlich so die Kernidee.
Also ich nehme den Ball auf, den Eckhart auch in seinem Buch legt oder praktisch da die Fährte. Da schreibt er über E-Autos und ist nicht gerade höflich an dieser Stelle. Ich zitiere mal kurz. Alternative Antriebe gelten als Allheilmittel für die Luftqualität, sind es aber nicht. Denn sozusagen, es geht dann weiter. Die Hauptquelle sind Staub auf der Straße vom Feinstaub und der Abrieb der Reifen. Das bliebe ja immer noch dran. War das für euch auch ein Thema damals, dass ihr so gesagt habt, jetzt kümmern wir uns mal um den Motor, aber die anderen Themen haben wir auch auf dem Schirm?
Ja, ich habe ja gesagt, Gesamtsystem. Also das Erste, wo wir immer ansetzen, ist notwendig, also die Mobilität, die ich brauche, zu verringern. Also da zu gucken, wie kann ich möglichst das auch anders regeln, sodass ich gar keine Mobilität brauche. Das ist mal der erste Schritt, da muss man ansetzen. Ne? So, und dann fange ich an, Systeme zu verändern. Und dann gucke ich, die Mobilität, die übrig bleibt, sei es Logistik oder Personen, wie kann ich die möglichst kleinteilig machen? Ich fange mit der Mikromobilität an, das, was ich zu Fuß nicht mehr gehe. Dann nehme ich das nächste Gefäß, das nächstgrößere, bis ich dann beim Nutzfahrzeug oder PKW ankomme. Und da bleibt auch was übrig. Ne? Klar kann man auch da immer noch was tun, aber dann macht Elektromobilität im Verhältnis zum Verbrenner schon höchstgradig Sinn, weil ich es eben nahezu CO2-neutral schon mal hinbekomme. Der Feinstaubbremsenabrieb ist nach wie vor da, aber da haben wir zum Beispiel mit Mann und Hummel war es damals einen Filter entwickelt, der wirklich das, was an Feinstaub durch Bremsabrieb, durch Räderabrieb entstanden ist, auch wieder aus der Luft aufgesammelt hat. Also war schon ein Thema, Fokus CO2, aber ist es genau richtig, man muss das Gesamtsystem denken. Und genau in dieser Kaskade, die ich gerade beschrieben habe, und das haben wir eigentlich auch sehr schnell erkannt, und so sind dann ja auch so Konzepte wie Humanotop entstanden, dass man in die Städteplanung reingeht, dass man solche Themen eben adressiert. Und zweites großes Thema war immer, wie gehe ich in Risikokapital rein? Ne? Wir haben das, um sowas zu finanzieren. Wir haben das eben ja angerissen, auch gerade von den großen, auch Versicherern ist ja auch ein Thema, dass sie selber das Geld nicht in Risiken investieren dürfen, was es eben nochmal schwerer macht in Deutschland, Startups zu skalieren und zu wirklich großen Playern zu machen. So, und das waren eigentlich so das Themenpotpourri rund um das Thema Mobilität.
Mhm. Eckhart, wenn du jetzt Achim zuhörst, ändert das dein Verhältnis zu, dein etwas schwieriges Verhältnis zu Elektroautos oder stehst du zu dem, was du in deinem Buch schreibst?
Nein, ich lerne ja gerne dazu, aber Elektroautos sind immer noch den Grenzen der Physik unterworfen. Also, Basics. Je schwerer ein Auto ist, desto mehr Energie braucht es, um sich zu bewegen. Deswegen finde ich ja auch an Achims Vita interessant, diese Scooter-Idee. Die Wege, die im Moment Elektromobilität nimmt, ist ja, wir denken alle an Elon Musk, wir denken immer, jetzt noch fetter, noch größer, noch schwerer, diese Autos zu machen. Und das ist auf alle Fälle ein Irrtum. Wir sollten viel mehr darüber nachdenken, wie wir Wege verkürzen, und wie wir Mobilität sozusagen auch in der Kette durchdenken, das hat natürlich auch was damit zu tun, lebe ich auf dem Land, lebe ich in der Stadt. Also ganz viel von diesen Diskussionen sind erstmal vor allen Dingen für Städte interessant. Dass man irgendwie mit dem PKW, weil es kein ÖPNV in der Region gibt, an die Stadtgrenze kommt und dann aber auch gut mit S-Bahn, mit U-Bahn, mit der letzten Meile, mit dem Leihfahrrad oder einem Scooter weiterkommt. Also diese Dimension von den Reifen, da habe ich gerade auch letzte Woche zwei neue Dinge gelernt. Das eine ist, Reifen wären per se ja gar nicht schwarz. Die wurden früher eingefärbt sozusagen mit Ruß, das wurde dann verboten. Und im Moment geht ein abstruser silikatbasierter Farbstoff in die Reifenindustrie, damit die weiter so aussehen, wie wir das kennen. Und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Das sind Rohstoffe, die man für andere Dinge viel, viel intelligenter brauchen könnte, als sie abzurubbeln und in die Atmosphäre zu pusten. Das heißt, auch da einfach ein einfache Normenänderung für alle. Reifen sehen dann eben beige aus, weil das sozusagen ihr natürlicher Farbstoff oder ohne Farbstoff wäre. Wir brauchen ein ganz anderes Bewusstsein für Material. Denn im Moment, ich baue gerade auch ein Haus um, kriegst du weder Holz noch Elektrokabel sind plötzlich knapp. Also es kommt einem vor wie in anderen historischen Zeiten. Und wir kommen hin zu einem, Sand wird knapp. Ja, du kriegst keine, wir können weltweit nicht mehr so viel Beton machen, ohne dass wir Sandstrände dafür jetzt heimlich abbaggern. Und also diese Menge, in der wir Material immer als gegeben angenommen haben, die ist Quatsch. Und deswegen auch die Frage, wie baut man Autos so, dass man Teile wieder verwenden kann? Ja, wie baut man Häuser? Jeder, der Kinder hat, kennt Lego. Auch aus der eigenen Kindheit, wir könnten doch auch Bauteile so bauen, dass man die, wenn sie an der einen Stelle nicht mehr gebraucht werden, wieder Cradle-to-Cradle-mäßig auseinandergenommen werden, wieder anders zusammengesetzt werden. Also das sind die Ideen. Aber nur dicke, fette Autos zum Status, zum Pimmelvergleich auf gut Deutsch, jetzt mit Elektromobilität gleichzusetzen, das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Und das habe ich im Buch beschrieben und ich hoffe, ich sehe, dass Achim nickt, da sind wir gar nicht so weit auseinander.
Nee, überhaupt nicht, ne? Dieser 1-zu-1-Ersatz, der ist relativ zweckfrei, ne? Kann man jetzt lange diskutieren, warum wir Stadtförster-Autos brauchen, SUVs, ne? Sie werden ja auch gekauft, nicht nur angeboten. Also das ist, glaube ich, lohnt sich nochmal eine eigene Diskussion drüber zu führen, aber da sind wir, glaube ich, dabei. Wir haben ja auch von vornherein das Thema Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität. Was mache ich mit der Batterie? Wie kann ich die möglichst lange am Leben halten und dann wieder komplett verwerten, in den Kreislauf zurückspeichern, spielen. Und auch andere Dinge, ne? Also ich weiß nicht, ob das vielen ist das, glaube ich, gar nicht bekannt, dass in den Städten je nach Viertel 20-30% des gesamten Pkw-Verkehrs Parksuchverkehr ist. 20-30% ist Parksuchverkehr. Das ist eine Katastrophe. Und das kann man, da braucht man jetzt nicht.
Das ist nur bei mir jetzt.
Nein, da braucht man nicht ein Millionensystem. Das ist mittlerweile extrem einfach. Es gibt extrem einfache Mittel, dass man einen Parkraum, der privat ist, Garagen, kann man sehr einfach elektrifizieren, dass es andere nutzen können. Man könnte einen Großteil dieses Verkehrs eliminieren mit recht einfachen Mitteln. Ja, trotzdem muss man dann gucken, will man nicht ganz Autos raus haben. Aber warum nehmen wir nicht diese Sachen schon mal auf? Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir könnten in den Städten 20-30%, das kann man nicht ganz auf Null bringen, aber das wäre ja riesig, oder? Wenn so, also dass man solche in Anführungsstrichen leichten Sachen, ohne dass man Systeme komplett verändert oder sowas. Und die sollten wir nicht liegen lassen. Das ist auch das, was ich eben meinte, auf dem Weg dahin, weil wir sagen, wir wollen ja eine ganz andere Welt haben. Ja, wollen wir. Aber trotzdem kann ich auf dem Weg dahin die anderen Sachen auch schon mal machen, bevor ich dann eine bessere Lösung habe. Und deshalb sehe ich das nicht, dass wir da irgendwo auseinander sind. Ich sehe das auch so, einfach den Antriebsstrang austauschen, das tut's nicht. Ja, aber es ist ein Schritt, den wir brauchen, den wir jetzt brauchen, um weiterzukommen, um eben dieses Thema Null-Emissionen hinzubekommen. Und das ist eine Reise, die hört nicht auf. Und wieder bin ich wieder dabei, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Wir müssen halt beide Dinge denken. Und Verkehrsvermeidung, logistisch Dinge vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind. Nochmal, das ist erste Pflicht. Da sind wir total dabei. Kreislaufwirtschaft ist zweite Pflicht. So, und dann guckt man, wie die Dinge, die dann übrig bleiben, wie kann ich die möglichst optimal, ja, und dann halt mit einem E-Auto und nicht mit einem Verbrennerfahrzeug erledigen. So, das ist eigentlich so unsere Kaskade, die wir verfolgen.
Kurzer Rückblick in 2017 in deinem Buch Think Big, Start Small, ich glaube, das war der Titel, ziehst du Bilanz, wie die Street-Scooter-Story gelaufen ist. Was mir besonders gut gefallen hat, war der Satz, wir müssen früh scheitern, um schneller erfolgreich zu sein. Das drängt natürlich die Frage auf, ist die Street-Scooter-Story gescheitert oder wie siehst du das?
Nee, auf keinen Fall.
Warum wolltest du früh scheitern? Also will man ja eigentlich nicht.
Ne? Ja, das ist die Thematik. Es gibt da so ein ganz, ganz schönes Beispiel. Man kriegt die Aufgabe gestellt, eine Gruppe kriegt die Aufgabe gestellt, aus Strohhalmen einen Turm zu bauen, mit einem Marshmallow obendrauf. Und wer baut den höchsten Turm? Ja. Und die Kindergartenkinder gewinnen gegen Ingenieure, gegen BWLer und sonst. Die bauen immer den höchsten Turm. Wie machen sie das? Die fangen einfach an. Die haben eine bestimmte Zeit, dann bricht er wieder zusammen, dann bauen sie nochmal und haben nachher den höchsten Turm. Die Ingenieure setzen sich hin, machen erstmal einen Plan, rechnen, überlegen, wie sie es machen können, bauen dann einen Turm, der hält auch, ja.
Dann machen sie einen Bauantrag.
Und die Aufgabe war ja nicht, den stabilsten Turm zu bauen, sondern den höchsten. Da war auch nicht gesagt, der muss jetzt ein Jahr lang halten. So, und das ist eigentlich genau die Idee, die wir hatten. Ins Arbeiten reinkommen, man lernt am besten, das kann ich natürlich nicht auf alles übertragen. Jetzt ist es schon klar, jetzt werden andere Ingenieurskollegen sagen, was ein Spinner, ich kann ein Auto nicht bauen wie so ein Strohhalmturm, das weiß ich auch. Wir haben ja auch ein Fahrzeug gebaut, was allen Regularien entsprochen hat. Aber dieses Starten, ja, also nicht direkt die 110% Ingenieurs Ding planen und dann versuchen, es umzusetzen, es geht immer was schief, und immer wieder reinzukommen in diese Iterationen. Und das macht in Summe was auch mit unserem gesellschaftlichen System. Wir mögen ja Scheitern nicht. Jeder, der scheitert, ist schlecht, ist ein Scharlatan, ist ein Versager. Und deshalb haben wir ja auch im Verhältnis viel zu wenig Startups, ja, weil 9 von 10 scheitern. Und nicht, weil die alle doof und unfähig sind, sondern weil dieses Ausprobieren dazu führt, dass manche Dinge auch durchkommen. Ne? Und wir betrachten ja immer nur die Gewinner und sagen dann, das habe ich schon vorher gewusst. Und bei den Verlierern sagen wir, habe ich auch vorher gewusst. Ist aber Blödsinn. Wussten wir nicht vorher. Das wussten wir nicht vorher. Gehen wir in die Geschichte rein. Wir wussten es nicht vorher. Das heißt, wir brauchen dieses Experimentieren und Ausprobieren. Und das ist auch Forschung. Ja, auch Dinge erkennen, die nicht funktionieren. Ist ein Erkenntnisgewinn. Ja, müssen wir tun. Und genau das ist eigentlich die Idee auch von dem Buch, das reinzukriegen. Und auch zweite große Story, diese Neidkultur rauszukriegen. Wenn in Deutschland jemand Erfolg hat, dann muss er irgendwie Schmuh gemacht haben. Also dann hat er bestimmt irgendwas gemauschelt, das kann gar nicht sein. Warum freuen wir uns nicht, wenn der Nachbar Erfolg hat? Ne? Wenn man einen Deutschen fragt, da kommt eine Fee, klingelt an deiner Tür und fragt, pass mal auf, du hast einen Wunsch frei, aber dein Nachbar kriegt das doppelt. Was ist die Antwort? Stich mir ein Auge aus. Ne? So, und das ist ja Blödsinn. Ne? Das ist ja absoluter Blödsinn und davon müssen wir weg. Wir müssen eine wohlwollende Kultur, dass man, wenn ein anderer was vorhat, was macht, dem nicht die 100 Gründe sagen, warum das scheitern wird, sondern helfen. Ne? Du hast das eben gesagt, den Leuten, die schon was machen, die sich engagieren, die unterstützen, denen beiseite stehen. Das ist nicht naiv und nicht blauäugig, sondern das ist eben das, dass wir gemeinsam was erreichen wollen. Und das müssen wir drehen. Und auch das habe ich versucht, dazu beschreiben, dass wir aus dieser Kultur heraus dieses Ausprobieren, Tun, uns bewegen und nicht in Angst verharren, vielleicht ist das nicht die richtige Lösung. Anfangen. Ja, deshalb habe ich mit E-Mobilität angefangen. Und wenn wir irgendwann feststellen, das ist nicht der beste Weg, es gibt bessere, gut, dann lasse ich mich auch davon überzeugen und dann machen wir es halt. Aber wir haben angefangen und haben eine Option geschaffen, die schon mal besser ist als das, was wir haben. Ist vielleicht nicht optimal, aber besser. Und wir arbeiten weiter. Und genau das ist eigentlich die Idee dahinter.
Eckart, wärst du eigentlich gerne Ingenieur geworden? Ich meine, du hast dich bewusst fürs Arztsein entschieden und dann später für 17 andere Berufe. Aber wie wäre es mit Ingenieur gewesen?
Ach, dieses Tüfteln, das finde ich auch total spannend. Und dieser Gedanke mit dem Scheitern, da gibt es, ich weiß nicht, ob es, ich kenne nicht die Beleglage, aber es gibt diesen Gedanken von Edison, der sagt, der wurde gefragt, wie haben Sie es ausgehalten, so lange zu scheitern? Und er sagte, ich bin nicht gescheitert, ich habe erfolgreich Wege, die nicht funktionieren, eliminiert. Ja, und diesen Gedanken habe ich auf eine Art und Weise, ich habe 2 Stiftungen gegründet. Das eine ist Humor hilft heilen. Das ging los mal auch aus meiner Beschäftigung in der Kinderheilkunde im Krankenhaus, wo ich dachte, was fehlt hier sozusagen? Das Humane in der Humanmedizin, da haben wir mit den Clowns angefangen. Wir machen inzwischen sehr, sehr viel für Pflegefachkräfte, weil die auch ausbrennen, weil die ganz wenig in ihrer Ausbildung lernen über Resilienz, über Achtsamkeit, über all die Dinge, die die Seele auch schützt, die auch Klimawissenschaftler oder auch Menschen wie du brauchen eigentlich, weil wir ständig uns mit ziemlich katastrophalen Situationen beschäftigen und keiner uns sagt, wie wirst du darüber nicht bekloppt, wie wirst du da nicht selber blöde dran. Und was man von den Clowns eben lernen kann, scheitern ist auch ein Beruf. Ja, also die leben davon, dass sie demonstrativ scheitern. Und wenn ich mit denen Workshops mache, da komme ich auch erstmal sozusagen mit meinem Effizienz- und Perfektionismus und mit geht das nicht auch anders? Nee, und also diese spielerische, diese kindliche Haltung zu kultivieren, da können wir von anderen Kulturen wirklich mehr lernen als von der deutschen. So ist richtig und alles andere ist nicht richtig. Und das passiert ja auch. Also da sind wir auch besser geworden, glaube ich, auch besser als unser Ruf. Der andere Gedanke, der mich auch umtreibt, ist, wenn sich so ganz viele Menschen irgendwie diesem Problem gegenüber ohnmächtig fühlen, wo ist denn dann die Macht? Also wenn die Hälfte der Menschen sagt, was kann denn ein Einzelner schon tun, dann ist es ja nicht mehr ein Einzelner, dann ist das schon mal eine Mehrheit. Und deswegen würde ich gerne zum Ende dieses Podcasts auch noch einen Gedanken loswerden. Nämlich, jeder ist mächtig. Jeder macht einen Unterschied und Stefan Ramsdorf sagt auch, es lohnt sich zu kämpfen um jede Tonne CO2, es lohnt sich zu kämpfen um jedes Zehntel Grad, die wir diese Erde nicht aufheizen. Also auch wenn ich sagte, wir haben jetzt bis 2030 Zeit mit diesem Budget, geht ja 2030 die Welt nicht unter. Aber wenn diese Kippeffekte einsetzen, dann wirklich Gnade uns Gott, dann können wir mit keinem Geld, keiner Erfindung und keiner keinem noch wie gearteten Intervention das zurückdrehen. Und ich glaube, dass deswegen auch diese Ingenieursgläubigkeit mir manchmal ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil zum Beispiel diese ganze Forschung über Carbon Capture ignoriert, dass ein Drittel der CO2-Speicher sind Pflanzen. Ja, wir müssen keine Maschine erfinden, erstmal die CO2 bindet, weil ein Baum macht das schon, der macht das sogar gerne, der macht das sozusagen aus Berufung. Und wenn wir endlich aufhören würden, intakte Regenwälder abzuholzen, dann hätten wir einen unglaublichen Carbon-Capture-Effekt, wenn wir Moore verwässern, die dann diese gebundenen Kohlenstoffe auch binden, wenn wir auch Böden als CO2-Senke ernst nehmen und. Also zu glauben, dass wir jetzt die eine Erfindung brauchen, die uns das ganze Schlamassel erspart und wir weiter so tun können, wie wir bisher, das ist, glaube ich, eine gefährliche Illusion. Das wollte ich einmal sagen zum Thema Fragen, wärst du lieber Ingenieur geworden? Ich bin gerne Kommunikator, ich bin gerne auch Arzt im Herzen geblieben und deswegen auch dieses Framing, eben Dinge wie zum Beispiel Energiewende auch nicht primär immer unter Ingenieursaspekten zu beurteilen und 10H-Regel und Infrastruktur und Pipapo, sondern wirklich die ganz banale Frage stellen, wo lebst du lieber? Neben einem Atomkraftwerk, was jederzeit hochgehen kann oder und Dreck macht, wo wir nicht wissen, wohin und so weiter, oder neben einem Solarpanel. Lebst du lieber in der Nähe von einem Windrad oder von der Kohlegrube? Also wirklich diesen Gesundheitsaspekt, der ist bisher, ich habe neulich die Festrede für die BBE, für diese Bund Erneuerbare Energien halten dürfen, habe ich gesagt, hört auf, das immer nur sozusagen als ein technisches Problem zu framen. Es ist ein menschliche Überlebensfrage, wie wir Energie erzeugen und wo wir sie regenerativ machen. Und es gibt diese Lösung, lass uns viel mehr darüber nachdenken, wie kriegt man mehr Menschen davon überzeugt, dass es wichtig ist. Und das geht vor allen Dingen, mein Credo, über Gesundheitsaspekte. Wenn uns klar wird, wer atmet denn dieses Quecksilber ein, was in Braunkohle mit in die Luft geht und. Da hören die Leute plötzlich anders hin, als wenn man sagt, das ist so ein Reduktionsziel bis 2050. Das ist alles so schwer greifbar, das ist auch so unsinnig. Das ist auch, wer möchte denn eine Medaille kriegen für irgendeine Reduktion? Ja, das ist, entspricht einfach nicht unserer menschlichen Psychologie, sondern hin zu irgendwas. Und deswegen gerne eine Challenge für alle, die jetzt bisher zugehört haben. Wer ist der mächtigste Mensch, auf den du Einfluss hast? Also Macht klingt immer so ein bisschen wie Neid und Pipapo, aber ich meine vermögend im Sinne von entweder hat jemand Geld oder er hat die Macht, Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir zum Beispiel gerade. Oder die Macht in, du hast es wohl, dieses schöne Beispiel, in seiner Behörde einen Stempel zu geben oder nicht in Situationen der Unsicherheit. Wer macht Lehrpläne an Unis? Wer im BMBF entscheidet über Milliarden, die immer noch für Grundsatzforschung ausgegeben wird, die, wenn wir in 10 Jahren verkackt haben, völlig belanglos ist. Also da werde ich auch wütend. Es gibt dieses FONA-Programm, aber wenn man sich die Gesamtforschungsförderung in Deutschland anguckt, und ich hoffe ja, dass viele wissenschaftsaffine Leute diesen Podcast zu Ende hören, wir haben auch in der Agenda, im Agenda-Setting bei den Budgets noch längst nicht die Klimakrise als wirklich oberste Priorität. Also ganz konkret, wen rufst du jetzt an, nachdem du das gehört hast? Wen kannst du bewegen, der was bewegen kann? Denn irgendwo ist diese Macht und sie ist wahrscheinlich in Netzwerken und sie ist wahrscheinlich auch mit ein bisschen Anschub in die richtige Richtung eine der wichtigsten Dinge, die wir jetzt voranbringen können.
Achim? Ja, finde ich super. Also das unterstütze ich und ich setze noch einen drauf, auch vielleicht für uns. Also ich hätte riesen Spaß daran, auch ganz speziell mit dir nochmal den Gedanken, an dem ich auch schon wirklich dran bin, wie können wir Gelder in die richtigen Kanäle super packen.
Gerne. Wir tauschen gleich Telefonnummern. Ne?
Das machen wir und sonst ist dem Aufruf nichts hinzuzufügen.
Kurz nachgehakt, was würde dich an seiner Welt reizen?
Ich glaube, wir haben es auch gemerkt, also ich glaube, es sind keine anderen Welten, sondern es sind unterschiedliche Sichten und die sind immer sehr hilfreich. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, also was uns tatsächlich auch in unserem Club in Anführungsstrichen fehlt, ist diese Sicht eines Arztes. Meine Frau ist jetzt auch Ärztin, also insofern kenne ich das ein bisschen. Aber ich habe immer gelernt, dass dieser unterschiedliche Blick aus den eigenen Prägungen, aus dem Beruf, den man hat, aus der Berufung, das zu einem Puzzle zusammenzubringen, dass es ein schönes Bild wird. Nicht irgendein Bild, sondern ein schönes. Das finde ich immer wirklich, wirklich gut. Und ich habe das jetzt auch in der Diskussion sehr stark als Ergänzung gesehen und wenig eigentlich als Kontroverse, sondern als sich ergänzende Dinge mit einem anderen Blick drauf. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
Mir auch. Ich bedanke mich fürs tolle Gespräch und ende mit einem Schlusssatz von Eckhard Hirschhausens Buch, wo es da heißt: Wer die Welt retten will, soll auf die Straße gehen, aber bitte ohne Becher. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke fürs Hiersein in Heidelberg. Danke fürs tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Kommen Sie mal wieder.
Hat Spaß gemacht.
Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Tschierer-Stiftung. Redaktion: Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign: Johannes Wronka. Sprecherin: Nadja Schulz-Berdinghoff. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf treffensichwelten.de.